Nachhaltige Entwicklung und grünes Wachstum. Wie das geht? Wir stellen euch die Macher vor in unserem Podcast Die Biopioniere.
Moin und herzlich willkommen bei den Biopionieren. Heute sind wir im hohen Norden an der Kieler Förde. Zu Gast bei der Firma CRM, Coastal Research and Management, um Raphael Meixner zu treffen, einen promovierten Meeresbiologen, der sich auf Algen spezialisiert hat. Und nicht nur das, er ist auch ein vielbeschäftigter Akteur und Kommunikator für Meeresthemen im Allgemeinen. Ahoi Raphael!
Hallo!
Ja, schön, dass wir hier sein können. Vielleicht fangen wir mal da an. Coastal Research and Management, das hört sich ja sehr international an. Was macht ihr denn da?
Ja, das ist unser Anspruch in der Gründung gewesen. In den 90ern wurde die Firma hier in Kiel gegründet und da stecken ja drei Worte drin. Coastal, also Küstenbezug, Research und Management, das sind eigentlich bis heute unsere zwei Hauptpfeiler. Research, das heißt, wir sind an Forschungsprojekten beteiligt, meistens mit universitären Partnern, die sich rund ums Meer und die Nutzung von Sachen aus dem Meer drehen. Also Research und Management heißt, wir sind auch beim Küstenmanagement mit dabei, vor allem wenn es um Bauprojekte und so weiter geht. Wie können wir in Küsten gut als Menschen leben und die nicht übernutzen?
Ja, eine ganze Palette. Das müssen wir ein bisschen aufdröseln. Fangen wir doch mal bei der Forschung an. Algenforschung. Algen gibt es ja wahnsinnig viele Arten, aber du bist auf große Algen spezialisiert.
Genau, also die Algen, die man mit bloßem Auge sehen kann, das sind die Makroalgen. Mhm. Und da gibt es auch schon sehr, sehr viele Arten. Aber das sind eben auch diese Algen, die wir Menschen irgendwie nutzen, zum Essen zum Beispiel, und die man versucht anzubauen. Und mein Thema ist eben auch heimische Algen zu domestizieren.
Heimische Algen, was kann man sich darunter vorstellen? Wir sind hier an der Ostsee. Was haben wir denn da für Großalgen?
Also wenn ich jetzt mal am Strand lang gehe, dann fallen mir vielleicht auf Stein sitzend so grüne, längliche Lebewesen auf. Die haben so kleine Bläschen. Das ist der Blasentang. Mhm. Den kennen die meisten Touristen auch. Und den gibt es hier zum Beispiel. Es gibt aber auch noch viele Dutzende weitere Arten. Die meisten sind nicht so auffällig. Es gibt noch den Zuckertang, der wird auch über 2 Meter groß, bisschen im tieferen Wasser. Und diese Algen versuchen wir irgendwie zu nutzen.
Mhm. Der Blasentang, ja, das ist etwas, was man einfach viel sieht an der Ostsee. So diese Blasen da drin, für Kinder ist es vielleicht interessant, da auch mal drauf zu drücken. Ja, aber irgendwie hat das ja auch eine Funktion. Was befindet sich denn in diesen Blasen? Oder warum hat die Alge diese Blasen?
Ja, das ist super interessant. Da scheidet die Alge Gas in diese Blasen ab, sodass das luftgefüllte Räume sind, die dafür sorgen, dass die Alge im Wasser sich aufstellt und quasi mehr Licht bekommt, also wie ein eigener Auftriebskörper.
Ah, raffiniert.
Ja, ja, auf jeden Fall.
Und die Fortpflanzung der Alge an sich beruht auch auf einem raffinierten System. Vielleicht kannst du darüber mal was erzählen. Du hast ja auch schon sogar dein ganzes Studium damit verbracht. Und jetzt es, glaube ich, auch geschafft, diese Alge im Labor zu vermehren.
Also die Fortpflanzung von Algen ist was, was vielen Studierenden Probleme bereitet, weil es da sehr viele verschiedene Wege gibt. Der Blasentang hat einen der einfachsten Wege, auch uns Menschen am nächsten. Also da ist getrennt geschlechtlich. Es gibt weibliche Individuen und männliche. Und die weiblichen produzieren große Eizellen und die männlichen produzieren sowas Ähnliches wie Spermien und geben die beide ins Wasser ab und dann finden die sich, weil die weiblichen Zellen so Hormone ausstoßen, die die männlichen wahrnehmen und dann dahin schwimmen. Haben aber nicht wie menschliche Samenzellen nur ein Flagellum, also ein so ein Schwänzchen, sondern zwei. Genau, und die befruchten sich dann und dann entsteht eine befruchtete Eizelle, wie bei uns.
Ja, das hört sich ja wirklich sehr ähnlich an. Unter Mikroskop kann man das sehr wahrscheinlich sehen, ne? Also Eizelle und auch Spermium.
Mhm. Ja, man kann es sehen. Das wurde auch schon seit vielen Jahrzehnten, kann man das im Labor machen. Aber was bis jetzt noch niemand gemacht hat, ist das für Aquakultur zu nutzen. Also das wirklich für den kommerziellen Anbau dieser Alge umzusetzen, sodass man zum Beispiel dann die befruchtete Eizelle nicht einfach nur unter dem Mikroskop untersucht, sondern sie versucht, auf ein Seil zu sehen und dann auf diesem Seil diese Alge wirklich zu kultivieren bis zur Ernte. Und das ist quasi was, was wir versuchen hier in Kiel.
Das heißt, eigentlich kann man sich vorstellen, wie so ein Meeresfeld, ne, so ein bisschen draußen, 50, 100 Meter vor der Küste, werden dann so Leinen gespannt und die sind schon besät mit der befruchteten Eizelle. Und dann wächst da tatsächlich was. Und ist es nicht so, du hast das auch zum ersten Mal so etabliert beim Blasentang?
Ja, also so ist es, so ist die Theorie. Und es gibt, wir sind nicht die Einzigen in Europa, die das derzeit versuchen. Es gibt aber noch keine Publikation, wo das wirklich gezeigt wurde. Also wir haben es geschafft, haben es noch nicht publiziert, aber wir sind mit ganz vorne dabei auf jeden Fall. Und wenn dann das Seil da draußen ist mit den befruchteten Eizellen, heißt das noch nicht, dass die Alge dann da zufrieden ist und wirklich groß wird, sondern sie hat sehr viel Konkurrenz, weil das Meerwasser ist voller Larven von Muscheln und Seepocken und kleinen Fortpflanzungsstadien auch von anderen Algen, die dort in der Natur vorkommen und alle wollen auf dem Seil wachsen. Und dann muss sich natürlich der Blasentang, dieser junge Blasentang, den ich da angesät habe, durchsetzen.
Ja.
Und das ist nicht leicht, weil die anderen wachsen alle sehr schnell. Und der Blasentang mag es genau an der Grenze zwischen Luft und Wasser. Das heißt, ich muss das Seil versuchen, genau dorthin zu bringen. Und das ist nicht leicht. Deswegen ist es nicht leicht, den Blasentang erfolgreich anzubauen.
Aber mit der Luft fängt er nichts Spezielles an? Oder ist, wie ist das? Weiß man noch gar nicht genau, sehr wahrscheinlich.
Ja, es ist bloß so, dass er unter Wasser nicht konkurrenzstark genug ist. Also unter Wasser, wenn er die ganze, das Seil die ganze Zeit unter Wasser ist, dann setzt sich zum Beispiel die Miesmuschel durch. Und, aber wenn er ein bisschen über Wasser ist, dann ist er konkurrenzstärker und kann sich durchsetzen. Also das ist ein sehr fragiles System und deswegen schwer nachzubauen in der Kultivierung.
Ja, und die Kultivierung hier vor Ort an der Kieler Förde, wie macht ihr das genau? Kannst du das nochmal beschreiben?
Also wir sammeln adulte Individuen in der Natur und bringen die dazu, ihre Ei- und Samenzellen abzugeben. Dann vermischen wir die und haben dann sozusagen eine Lösung von befruchteten Eizellen. Die sehen wir auf Seile, noch hier im Labor. Und derzeit testen wir, wie lang man dann diese befruchteten oder diese Seile mit den befruchteten Eizellen im Labor halten muss oder ob man die gleich raus ins Meer bringen kann. Und dann hofft man eben, dass sie groß werden auf dem Seil und ich sag mal, Ernte wäre nach ungefähr anderthalb Jahren.
Oh, da muss man ganz schön lange durchhalten eigentlich. Ja. Und Ernte heißt Ertrag. Was ist der Ertrag? Und tatsächlich, welche Produkte kann oder könnte man aus dem Blasentang gewinnen?
Also ich schätze, wenn es wirklich gut läuft, das, was jetzt noch nicht der Fall ist, könnte man pro Meter Seil vielleicht 3-4 Kilo Fucus, also Blasentang auf Lateinisch heißt Fucus, produzieren. Und aus diesen Algen kann man dann verschiedenste Produkte herstellen, zum Beispiel Nahrungsergänzungsmittel, auch direkt zum richtigen Essen, also Nahrungsmittel, oder auch Rohstoffe für Kosmetik zum Beispiel.
Das ist etwas, was ihr hier ja auch macht. Also das eine, was wir, über das wir jetzt gesprochen haben, ist diese Forschungsseite. Das andere ist aber auch eine Produktentwicklungsseite. Du sagtest eben, da werden Wirkstoffe für Kosmetika hergestellt. Habt ihr schon was gemacht, wo ein bisschen Blasentang mit drin ist?
Ja, definitiv. Also wir haben hier noch ein zweites Unternehmen. Unser Partnerunternehmen heißt Ocean Basis. Wir sitzen im gleichen Gebäude. Und Ocean Basis forscht eben daran oder arbeitet daran, aus Algen, in dem Fall aus Blasentang, Produkte zu machen. Und wir haben schon einen Rohstoff für die Kosmetikindustrie aus dem Blasentang hergestellt. Das ist ein fertiges Produkt und wir sind dabei, das an den Markt zu bringen. Wir forschen daran, ob diese Stoffe auch zum Beispiel hautaufhellend wirken können, was am asiatischen Markt sehr interessant ist. Und wir arbeiten an einem Nahrungsergänzungsmittel. Also Ocean Basis arbeitet an einem Nahrungsergänzungsmittel aus dem Blasentang.
Hört sich an wie eine gute Verbindung von Grundlagenforschung und direkter angewandter Forschung oder Produktentwicklung. Es gibt nicht nur den Blasentang, sondern es gibt auch andere Algenarten, die ihr da anbaut. Eine heißt Zuckertang. Was ist denn das für eine Pflanze und was kann man damit machen?
Ja, also der Blasentang ist ja eher so ein kleiner Busch, der ungefähr 30 bis 50 Zentimeter groß wird. Der Zuckertang sieht ganz anders aus, obwohl die beiden nah miteinander verwandt sind. Der Zuckertang ist eher wie ein ganz langes, dünnes Blatt, das auch dunkelbraun ist. Und aus dem machen wir schon lange Kosmetik. Weil das war eigentlich die erste Alge, die in Europa angebaut wurde. Das gibt es schon seit 20, 25 Jahren und das war der Beginn unserer Algenkultivierung hier in Kiel. Und der Zuckertang hat ein paar andere Inhaltsstoffe als der Blasentang und lässt sich leichter auch zu Kosmetikrohstoffen verarbeiten, weil er zum Beispiel in der Mühle leichter zu vermahlen ist, weil er ein bisschen weicher ist. Mhm. Das sind manchmal so ganz praktische Sachen, die da eine Rolle spielen.
Ihr macht das ja auch hier vor Ort. Ne? Mhm. Also
genau, Ocean Basis macht das hier vor Ort wirklich aus Zuckertang. Extrakte herstellen, die am Ende in der Kosmetik landen. Das ist dann Ocean Well, die Kosmetik. Und
wie funktioniert das in der Produktion?
Ja, also unsere Algenkultivierung hier in Kiel reicht nicht aus. Deswegen kaufen wir mittlerweile auch viel aus Nordeuropa zu, also Zuckertang aus Norwegen, weil der dort noch besser wächst als hier. Und der Zuckertang wird dann quasi durch sowas wie einen riesigen Smoothie-Maker durchgemahlen. Also wir haben 150 Kilo Algen, nehmen wir mal an. Und daraus entsteht ein riesiger Smoothie. Und der sieht so ein bisschen aus wie Spinat. Mhm. Und diesen Smoothie, da steckt jetzt alles in der flüssigen Phase drin, was man in die Kosmetik bringen will. Jetzt muss ich diese feste Phase von der flüssigen trennen. Dazu nehme ich sowas, eine Saftpresse quasi. Da wird der flüssige Teil vom festen getrennt. Und der flüssige Teil ist dann aber noch ziemlich trüb. Und dann tue ich den nochmal richtig fein filtrieren, sodass auch Bakterien und so raus sind. Dann bekomme ich einen ganz klaren Extrakt mit den Wirkstoffen drin. Und das ist dann Rohstoff für die Kosmetikindustrie.
Mhm. Und dieses Algenextrakt dann am Ende des Tages, was ist denn da jetzt Besonderes drin? Also oft werden ja Wirkstoffe aus dem Pflanzenreich versucht zu gewinnen für die Kosmetik. Alle haben große Versprechungen. Bei der Kamille angefangen, ganz einfach. Aber ja, du sagtest 20 Jahre, ist jetzt auch noch nicht so lange. Was weiß man denn über diese Wirkstoffe? Was soll das bringen?
Also da gibt es viele wissenschaftliche Publikationen, die sich vor allen Dingen mit dem Extrakt auf Laborseite befassen und die im Glas Wirkungen zeigen. Es gibt wenig Studien, die auf der Haut Wirkungen, also weil das einfach teuer ist und da gibt es vor allem in der Kosmetikindustrie, verdient man nicht so viel Geld, deswegen wird da nicht so viel klinisch getestet. Deswegen kann ich jetzt eher über sogenannte In-vitro-Ergebnisse sprechen, also was im Labor getestet wird. Da wird also antioxidative Wirkungen werden den Algenextrakten zugeschrieben. Das liegt an Antioxidantien, die da drin sind. Das sind sogenannte Fluorotannine. Das sind braunalgenspezifische Inhaltsstoffe. Die gibt es nur in Braunalgen. Dann gibt es Algenzucker, die auch mit dem Extrakt landen. Wir machen wässrige Extrakte. Das heißt, es kommen nur die Stoffe rein, die auch wasserlöslich sind. Wir haben aber auch einen alkoholischen Extrakt. Da kommen dann ein paar andere Stoffe raus, weil Alkohol was anderes löst als Wasser. Mhm. Aber zum Beispiel Fettsäuren sind da kaum drin, weil Wasser Fett nicht löst und Algen auch nur sehr, sehr wenig Fett enthalten. Mineralien sind drin und auch viel Jod, was auch die Hautdurchblutung anregt. Also das bestätigen zumindest viele unserer Kundinnen, dass die Haut stark, also dass sie fühlen, merken, dass ihre Haut besser durchblutet wird. Das ist zwar jetzt keine klinische Studie, also so eine Aussage, das ist eher so ein Kundenfeedback, aber ja, das haben wir gehört und wahrgenommen so.
Ja, das sind die Wirkstoffe auf der Haut. Jetzt, du hast einige Ingredienzien beschrieben, die man sich vorstellen könnte, die auch zum Teil als Nährstoffe interessant sein könnten. Und wenn man sich die Pflanzen so anguckt, der Zuckertang wird ja sehr groß, an die 2 Meter oder so.
Ja, sogar in Norwegen noch größer, bis 4 Meter, also.
Und auch der Blasentang, wenn man den so sieht, der hat ja eine Menge Biomasse. Das sind ja wie ewig große Salatköpfe, die da irgendwie im Wasser umherschwimmen. Eigentlich denkt man, ja, wenn man, könnte man das so direkt essen oder was kann man damit anfangen?
Also man kann fast jede Alge einfach so direkt essen. Aber das ist natürlich meistens nicht das, was wir Menschen tun. Wir mögen es irgendwie zubereitet. Die meisten Algen werden, glaube ich, in einer Papierform um Reis rumgewickelt und als Sushi gegessen oder als Wakame-Salat. Und das könnte man auch mit den europäischen Algen machen. Man könnte sie zum Beispiel blanchieren, also in heißes Wasser tunken. Dann werden sie so quietschgrün wie Wakame-Salat.
Ah, toll.
Und dann muss man sie ein bisschen würzen und hat schon einen leckeren Salat. Oder man brät sie in der Pfanne an und nutzt sie als Beilage zu herzhaften Gerichten. Also ich würde sie in den meisten Fällen zu was Herzhaftem reichen, sag ich mal. Und ich glaube, sie haben das Potenzial, eins der vielen Gemüse zu werden, die wir so auch in unserem täglichen Leben essen. Ich glaube nicht persönlich, dass sie überragend werden im Sinne von wie zum Beispiel Getreide bei uns eine überragende Stellung in der Ernährung einnimmt, sondern sie werden ein Gemüse sein wie verschiedene Kohlsorten oder Brokkoli oder sowas. Ja.
Ja, du hast es jetzt schon verglichen mit dem berühmten Sushi. Eigentlich würde man dann denken, ja, warum nicht ein paar japanische Spitzenköche und Köchinnen fragen, hier, bitteschön, das sind unsere einheimischen Algen, der Zuckertang, der Blasentang. Was könnte man damit machen? Das wäre doch eigentlich ganz interessant, weil die haben als Inselvolk scheinbar mehr Erfahrung damit.
Ja, definitiv. Und also zum Beispiel in Japan wird eine Alge verarbeitet, die fast exakt so aussieht wie der Zuckertang, auch extrem nah mit dem verwandt ist.
Mhm.
Und die haben da ihre festen Gerichte, die sie daraus zubereiten. Aber es ist einfach nicht unsere Küche bis jetzt. Also der Transfer hat noch nicht stattgefunden. Ja, es dauert extrem lange, die Essgewohnheiten von Völkern zu verändern oder neue Sachen zu etablieren. Das ist sehr, sehr lang, vor allem wenn es um die eigene Zubereitung geht. Also wenn es nicht darum geht, etwas in einem ausländischen Restaurant zu kaufen und dann dort zu essen, sondern wirklich in der eigenen Küche das umzusetzen, das dauert sehr lange. Ich glaube sogar, dass in Europa das Vorbild nicht unbedingt Ostasien sein muss, sondern eher die Bretagne oder Irland, wo echt schon traditionell seit Jahrhunderten Algen gegessen werden und wo es auch entsprechende Gerichte und Rezepte gibt.
Es könnte ja auch interessant sein in einem nachhaltigen Sinn.
Ja,
also das ist ja auch eins deiner Themen, du schreibst ja auch für den Ocean Blog. Und wenn man jetzt denkt, in der Nahrungskette, wo wir stehen, wo stehen die Pflanzen als Primärproduzenten?
Ja.
Was ist das Besondere da diesbezüglich bei den Algen?
Also das ist für mich, finde ich, noch das viel stärkere Argument. Also mir schmecken Algen, aber wenn ich daran denke, wie sie produziert werden, dann ist das für mich ein super Argument, dass man sie essen sollte. Und zwar, weil ich dafür keine Landfläche brauche. Also wir haben nicht viel Landfläche, vor allem nicht viel Landfläche mit genügend Wasser und so weiter. Deswegen, man braucht keine Landfläche und man braucht kein Süßwasser dafür. Das ist unglaublich. Ich kriege ein Gemüse, ohne einen Liter Süßwasser einzusetzen. Das ist unglaublich. Als drittes brauche ich keinen Dünger. Dünger ist weltweit ein Problem. Es kostet und es hat negative Effekte auf die Umwelt. Wir brauchen keinen Dünger. Und als viertes, wir brauchen keine Pestizide. Kein Gift. Ich muss die Alge nicht mal wirklich groß waschen. Gut, ich muss sie waschen, damit ich vielleicht die 2, 3 Seepocken, die da irgendwo mit sind, wegzukriegen. Aber sonst ist das ein sauberes Produkt. Also das ist eigentlich unschlagbar.
Du bist überzeugt, das hört man direkt raus. Jetzt habe ich noch mal eine Rückfrage. Wie bist du denn eigentlich auf die Alge gekommen? Also das ist ja auch als Biologe muss man sich heute natürlich sehr spezialisieren. Aber wie bist du denn Meeresbiologe geworden?
Biologie an sich hat mich immer interessiert. Also Vögel und Wälder und Pilze und alles. Aber ich dachte nie, dass ich daraus einen Job mache. Und dann war ich 17 und wollte irgendwas machen, wollte irgendwie Ingenieur werden, irgendwas Sinnvolles. Also wo mir gesagt wurde, dass man damit Geld verdienen kann. Und ich dachte, mit Biologie kann man kein Geld verdienen. Und dann kam Gott sei Dank eine Frau nach einem Gottesdienst in der Kirche zu mir, die mich nicht wirklich kannte und nichts von meinen Hobbys wusste und sagte, Raphael, ich habe für dich gebetet, du sollst Biologie am Meer studieren. Und dann habe ich das gemacht. Und Jahre später sagt sie mir noch, dass es ihr echt schwer fiel, mir das zu sagen, weil das hätte ja völlig falsch sein können. Und es hätte ja auch überhaupt nicht meinen Interessen entsprechen können. Und ich bin sehr dankbar, dass sie da aus meiner Sicht Gott gehorsam war und mir das gesagt hat. Und deswegen habe ich es gemacht. Und zu den Algen bin ich dann aber erst am Ende meines Bachelors gekommen.
Mhm.
Weil, also potenziell hätte ich mich auch gerne mit Meeressäugern oder so befasst. Ja, aber Algen sind nur eine Gruppe, die nicht so viele Leute erstmal offensichtlich spannend finden. Und deswegen bin ich dazu gekommen über Klimawandelexperimente. Da ging es darum, wie die Ostsee oder in dem Fall die Nordsee auf Klimawandel reagiert und der Algenwald dort. Und ich fand das so interessant und hatte auch direkt Ideen, wie man mit den Algen noch weitere Sachen machen könnte und wie man die vielleicht anbauen könnte. Das führte zur Masterarbeit und dann zur Doktorarbeit. Und ich bin seit 2014 befasse ich mich mit dem Blasentank.
Ja, du bist dem Ruf gefolgt und beim Blasentank gelandet. Das ist eigentlich wunderbar. Und hast jetzt auch schon diese größere Dimension irgendwie angesprochen. Wenn man jetzt denkt, am 8. Juni ist World Oceans Day. Und wie siehst du das heute eigentlich mit den Meeren oder auch mit der Ostsee? Wo liegen da die Herausforderungen, Probleme? Und was können wir tun? Was tut ihr als Firma, zum Beispiel auch bei Bauprojekten, wenn ihr sowas an der Küste beurteilt?
Ja, als erstes würde ich gerne was zum World Oceans Day sagen, weil der findet auch hier in Kiel statt. Kiel möchte sich oder zeigt sich als Meeresschutzstadt an diesem Tag. Und wir haben auch einen kleinen Stand. Und in dem Fall sehen wir unsere Mission tatsächlich darin, auch die Menschen zu bilden. Also wir machen Umweltbildung, Meeresumweltbildung für Kinder auch. Wir haben kleine Aquarien und zeigen Algen. Und wollen den Menschen erstmal die Vielfalt unter der Wasseroberfläche direkt vor ihre Nase ein bisschen näher bringen. Und das habe ich letztes Jahr schon gemacht und da war es so, ich habe einen Griff unter einen Steg hier gemacht und ein Paket Muscheln für das Aquarium rausgeholt. Da waren 5 verschiedene Arten noch auf den Muscheln drauf, kleine Seeanemonen und winzige Hydrozoen, das sind auch so kleine Ostseetiere und so. Und die meisten Menschen ahnen das ja nicht, also was nur Zentimeter von ihnen entfernt alles lebt. Und das versuchen wir zu vermitteln. Ja, weil die Ostsee ist gefährdet, da sind viele Ursachen, Überfischung, Überdüngung. Man könnte viel länger über alles Schlechte reden. Ich rede gerne über das, was schön ist, damit die Menschen was Schönes sehen. Ja.
Ja. Ein anderes Phänomen, was dich ja auch beschäftigt hat, ist dieses Shifting Baseline-Syndrom, dass man eigentlich immer nur das an Natur kennt und an Lebewesen in der Natur, was eben jetzt gerade vor der Nase ist. Und man weiß aber zum Beispiel nicht, was vor 100 Jahren war oder vor 50 Jahren. Vielleicht kannst du das noch mal ein bisschen erläutern. Das finde ich sehr interessant.
Die meisten Menschen wissen nicht, was es jetzt gerade schon vor ihrer Nase gibt.
Ja.
Aber sie wissen noch weniger, wie reich vielleicht die Natur zum Beispiel vor der Industrialisierung oder noch vor 50 Jahren war. Und das ist ein großes Problem im Naturschutz, denke ich. Und zum Beispiel in der Ostsee, klassisches Beispiel, in den 60er Jahren noch, gab es die Weltmeisterschaft im Thunfischangeln in der Ostsee. Unglaublich. Und dann hat man den Thunfisch, also den atlantischen Thun, einfach so runtergefischt im ganzen Nordatlantik, fast ausgestorben, dass das undenkbar war.
In den 60er Jahren in der Ostsee, da waren die Verhältnisse sehr wahrscheinlich noch ganz andere als heute.
Ja, also wir hatten noch nicht so eine industrielle Landwirtschaft im großen Maßstab, die so viel Nährstoffe eingetragen hat, dass sie so überdüngt ist wie heute, die Ostsee. Es gab viel größere Fischbestände und eben zum Beispiel auch Thunfische. Aber eine schöne Story, auch wieder zu den Thunfischen. Sie waren fast ausgestorben und dann gab es Regularien, sie zu schützen, auch EU-weit, was meistens nicht so einfach ist, EU-Fischereipolitik, aber beim Thunfisch versucht man es. Und siehe da, vor 2-3 Jahren sind die ersten Thunfische wieder in der Ostsee aufgetaucht. Also es geht. Man kann auch Sachen wieder zurückdrehen.
Ja, das ist erfreulich. Ja, du sagst zurückdrehen, wenn man jetzt so denkt an das, was vor dir liegt. Der Blasentang ist das eine. Das wird dich noch länger beschäftigen. Was hast du denn noch so vor hier? Was könnte es für Möglichkeiten geben für dich auch bei diesem Unternehmen?
Also das eine, was wir ja auch machen, sind Umweltgutachten. Also wir bewerten Eingriffe im Meer und auch an Land, also Baumaßnahmen, und schlagen Ausgleichsmaßnahmen vor, zum Beispiel Rifferneuerung als Ausgleich für einen Hafenbau. Mhm. Und da möchte ich eigentlich auch weitermachen, weil dieser Bildungsaspekt, den möchte ich gerne so ein bisschen nebenbei, zum Beispiel durch Podcasts oder sowas vorantreiben, aber diese Bewertung von Lebensräumen und auch das Kommunizieren über die Schönheit der Lebensräume, das liegt mir am Herzen. Und ich bin mittlerweile auch an Land unterwegs. Ich zähle Vögel. Ich möchte gerne limnische Systeme, also Gewässer bewerten, aber auch marine Systeme. Wir versuchen uns da ein bisschen zu erweitern und da sehe ich mich, weil das trifft alle meine Interessen.
Genau. Wunderbar. Aber du bleibst Kiel treu oder geht's irgendwann?
Was soll ich woanders?
Ja, wunderbar. Also ich würde sagen, das war ein ganz toller Einblick in die blaue Bioökonomie, kann man ja sagen. Vielen Dank, Raphael.
Sehr gerne.
Ich wünsche dir viel Glück und Erfolg für deinen Weg und bin gespannt, wann bei uns in Berlin der erste Blasentang auf dem Tisch landet als Creme oder vielleicht auch als Speisezusatz oder in der Pfanne oder im Topf, wie auch immer. Das, was Rafa macht, gibt es natürlich auch im Film zu sehen. Da lade ich euch alle ein, euch das unbedingt anzugucken in Kiel an der Küste bei schönstem Wetter. In diesem Sinn, tschüss und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal bei den Bio-Pionieren.
Ja, danke, super.
Vielen Dank.
Die Bio-Pioniere, der Podcast über nachhaltige Entwicklung und grünes Wachstum. Mehr zum Thema, weitere Podcast-Folgen und spannende Videos auf bioökonomie.de.